Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass es die Frauen sein werden, die diese aus den Fugen geratene Welt wieder zu einem besseren Ort machen werden. Ich weiß, dass ich mit dieser Aussage jede Menge Widerspruch ernten werde, insbesondere von der Männerwelt. Dennoch, meine Erkenntnisse der letzten Jahre haben diese Überzeugung sukzessive wachsen lassen, so dass ich mir absolut sicher bin. Der entscheidende Impuls dazu, diese Welt wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, wird von den Frauen ausgehen. Vielleicht sollte ich noch schnell anmerken, dass ich Frauen aus den Reihen der Politik und der Mainstream-Medien ausdrücklich von dieser These ausschließe. Was mich dazu bewogen hat, eine solche zur Kontroverse einladende These aufzustellen, will ich Ihnen heute aufzeigen und mit einer Gesprächspartnerin diskutieren, die Sie, werte Zuschauer, sicherlich lieben werden. Mein Gast heute ist Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thomas Eglinski auf 1. Sie fragen sich sicher, wie kommt der Eglinski dazu, eine solche Aussage zu tätigen, in dem Wissen, dass ihm erst einmal ordentlich Gegenwind ins Gesicht blasen wird. Nun, generell gilt, Gegenwind ist per se nichts Schlechtes. Wenn man den richtigen Kurs einschlägt und die Segel entsprechend setzt, dann kann das durchaus interessant werden. Doch meine Behauptung, dass es die Impulse der Frauen benötigt, beruht zum einen auf persönliche, in den letzten Jahren gemachte, unzählige Erfahrungen und zuletzt auch auf Studien, die mich in meinem Denken bestätigt haben. Lassen Sie uns zunächst mit der Theorie beginnen und einige Studienergebnisse anschauen, bevor wir in das wahre Leben eintauchen und mit Fürstin Gloria von Thurn und Taxis darüber sprechen, was mich am Ende zu meiner These bewogen hat. In einer Studie von Dollar, Fisman und Getty für die Weltbank ergab sich, dass in Ländern mit einem höheren Frauenanteil in Parlamenten im Schnitt weniger Korruption herrscht. Die einfache Erklärung dafür lautet, Frauen orientieren sich stärker an Regeln und vor allem am Gemeinwohl. Speziell in nordischen Ländern, wie zum Beispiel Schweden, Norwegen, Finnland, ist der Frauenanteil in Politik und Verwaltung hoch, bei niedrigeren Korruptionswerten. In der Wirtschaft zeigt ein OECD-Report, Unternehmen mit einem höheren Anteil an Frauen im Vorstand neigen seltener zu Bilanzmanipulationen und Bestechungsskandalen. Und Studien in den USA und Europa belegen, dass weibliche Führungskräfte wesentlich vorsichtiger bei riskanten Geschäften sind, was indirekt auch Korruption eindämmt. Und wenn wir uns Studien aus der Psychologie und der Neurowissenschaft anschauen, zeigen diese wiederum, dass Frauen im Schnitt höhere Werte bei Empathietests erreichen. Zudem deuten bildgebende Verfahren darauf hin, dass bei Frauen stärkere Aktivierungen in Hirnregionen für Emotionserkennung auftreten, wenn sie andere Menschen leiden sehen. Das waren jetzt nur einige wenige Beispiele dafür, was Studien ergeben, wenn man Unterschiede zwischen Mann und Frau zu den Themen Korruption, Redlichkeit und Empathie herausfinden will. Frauen bringen oft mehr Fürsorge, Mitgefühl und Gemeinschaftsorientierung ein. Das hilft, Konflikte zu entschärfen und nachhaltiger zu denken. Allesamt Eigenschaften, die für die Zukunft durchaus von großer Bedeutung sind. All dies vorausgeschickt, werden wir nun über das wahre Leben sprechen und schauen, was nötig ist, um Freiheit, Frieden und Wohlstand zu erhalten. Hierzu habe ich mir eine Frau eingeladen, die ich konkret zu jenen zähle, die diese positive Veränderung mit anstoßen werden. Herzlich willkommen, Gloria von Thurn und Taxis. Danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Liebe Fürstin, nachdem Sie in den vergangenen turbulenten Jahren stets Gesicht gezeigt und Ihre Meinung zur gesellschaftspolitischen Entwicklung offen kundgetan haben, erscheint in diesen Tagen ihr neues Buch mit dem Titel »Lieber unerhört als ungehört«. Es mögen banale Fragen sein, doch mich interessiert brennend, was hat Sie bewogen, sich diese Arbeit zu machen? Was ist Ihr Ziel mit diesem Werk?
Also die Idee war, einmal alle die Dinge, die mich irgendwie umtreiben und beschäftigen, uns umtreiben und beschäftigen, also nicht nur mich, sondern auch viele andere Menschen auch, nochmal in Ruhe durchzugehen und auch wirklich fundiert meine Meinung dazu zu sagen. Weil es wird ja immer gerne gesagt, ja, die provoziert gerne und das ist alles sehr, sehr flach und da ist kein Tiefgang. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt setze ich mich mal hin und gehe diese einzelnen Themen, häufig toxische Themen, wie wir ja wissen, in Ruhe durch und erkläre mich mal, damit auch diese ganzen Vorurteile, die gegen mich gesprochen werden, ich sei rechtsradikal und so ein Quatsch, das wird alles erklärt. Und ich glaube, dass am Ende des Buches wird man sagen, die ist gar nicht so, wie wir gedacht haben. Oder die anderen werden sagen, die ist noch viel schlimmer, als wir gedacht haben.
Bin mal gespannt, wie das Urteil am Ende ausfällt. Liebe Fürstin, lieber unerhört als ungehört ist eine Mischung aus politischem Manifest, kulturkritischem Essay und persönlichem Glaubenszeugnis. Sie setzen sich leidenschaftlich für traditionelle Werte ein, wie zum Beispiel für die Familie. Was ist Ihrer Meinung nach in den letzten 2, 3 Jahrzehnten in puncto Familienpolitik schiefgelaufen und wie lässt sich eine Rückkehr zu Traditionen und Werten realisieren?
Also in den letzten, ich würde es fast sagen 60 Jahren, 40 Jahre, sagen wir mal großzügig, 40 Jahre, hat sich bei den Meinungsmachern, bei den Entscheidungsträgern, bei der herrschenden Klasse die Idee durchgesetzt, dass zu viele Menschen auf der Welt sind und dass man die Population reduzieren müsste. Leider Gottes, obwohl die Wissenschaft so oft bemüht wird, ist aus dieser Idee eine Art Glaube geworden. Das heißt, der nicht mehr mit der wissenschaftlichen Basis zusammenhängt. Denn die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse haben ja gezeigt, dass die sogenannte erste Welt oder Europa, Amerika, Nordamerika, dass die auch Russland, auch der Ostblock, dass die einen scharfen Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen haben. Da ist aber die Politik, hat da nicht gegengesteuert. Aus ideologischen Gründen, aus welchen Gründen auch immer. Aber es war jedenfalls falsch und es ist ein sehr, sehr großer Schaden entstanden. Auch China hat denselben Fehler gemacht. Aus ideologischen Gründen. Jetzt werfe ich der Politik vor, dass sie nicht rechtzeitig gegengesteuert hat. Aber sie hat wahrscheinlich nicht gegengesteuert, weil sie eben einer Ideologie aufgesessen ist. Und Ideologien sind ja nie rational, sondern Ideologie, das hat auch sehr viel mit Gefühl und Glaube zu tun. Und wir sehen aber heute, dass Ungarn zum Beispiel eine sehr, sehr gute Familienpolitik betreibt. Das heißt, das Geld geht an die jungen Ehepaare, die sich füreinander committen, also die zusammenbleiben wollen. Das ist ja auch ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor, dass die Leute zusammenbleiben und dass sie eine stabile Grundlage bilden und dass das Volk sich vermehrt. Das heißt, sie kriegen Geld vom Staat, dass sie zinsgünstig und wenn sie Kinder haben, wird der Zinssatz gesenkt, bis dass er überhaupt nicht mehr zurückbezahlt werden muss, der Kredit. Also das ist eine Staffelung. Und damit macht man es natürlich jungen Eltern leicht, Kinder zu kriegen und Familien zu gründen. Und wenn man natürlich keine Familien will, und das hat man ja immer von der kommunistischen Ideologie gesagt, das habe ich schon von meinen Eltern gelernt, die ja beide Flüchtlinge waren, aus dem Osten fliehen mussten, das war, dass die Kommunisten eben familienunfreundlich sind, weil sie wollen die Menschen isolieren, damit sie sie besser manipulieren und beeinflussen können. Das war so die Idee, die man sich eben in den letzten 40 Jahren gemacht hat. Warum ist man gegen die Familie? Warum will man keine Familie? Weil natürlich der Staat einen wesentlich einfacheren, besseren Zugriff auf das Individuum hat, wenn man sich nicht im Familienkreis, im Familienkern absprechen kann. Und wir haben aber heute leider Gottes sehr, sehr viele isolierte Menschen. Und die Politik ist ja auch weiterhin darauf ausgerichtet, das sehen wir ja an den alternativen Lebensmodellen, alternative Partnerschaften, das sind zwar Partnerschaften, aber eben nicht so stabil wie die Ehe. Es ist wesentlich schwieriger, eine Ehe aufzulösen. Und dann gibt es das ganze Eheversprechen, dann kommt das ganze religiöse Aspekt dazu. Das ist ja bei einer losen Partnerschaft und bei den Patchwork-Familien heute überhaupt nicht der Fall. Das heißt, aus diesen Verhältnissen kommen dann natürlich Kinder, die potenziell für den Staat leichtere Beute sind. Und deswegen finde ich, oder nicht nur ich, sondern viele konservativ denkende Menschen, dass der Kern der Menschheit, auch das Natürliche, man will immer zurück zur Natur, man ist immer besonders bedacht, dass die Kartoffeln und die Tomaten und die Äpfel organisch und natürlich gezogen sind, auch dass die Tierhaltung organisch und natürlich und tiergerecht, nur bei Menschen sind allerlei Experimente immer erlaubt. Und das ist eben gefährlich und wir sagen immer Vater, Mutter, Kind. Das ist das bewährte Modell, seit es den Menschen gibt auf der Welt. Deswegen sollte man das nicht ohne Not einfach wegschmeißen, sondern man sollte die Ehe und die Familie fördern und schützen.
Ein Modell Orban als Vorbild, wenn ich richtig informiert bin, handelt auch Wladimir Putin so. Dort ist es auch so, wenn Ehepaare Kinder bekommen, kriegen sie eine größere Summe, beim zweiten Kind noch mehr. Und wenn sie dann sogar ein Haus bauen, gibt es nochmal ein Darlehen. Und so, wie Sie es sagten, zum Teil dann auch wirklich zinsfrei. Und möglicherweise müssen sie es gar nicht mehr zurückzahlen. Also ein Modell eventuell auch für Deutschland. Nun üben Sie in Ihrem Buch auch gezielte Gesellschaftskritik, insbesondere die Spaltung in der deutschen Bevölkerung thematisieren Sie. Was sehen Sie als Ursache für diese Spaltung und welche Forderungen stellen Sie auch hier ganz konkret an die Politik, aber auch an jeden einzelnen Bürger, um die in der deutschen Hymne vielbeschworene Einigkeit zurückzuerhalten?
Ja, also ich habe in einem schon, ich würde sagen, 10 Jahre zurückliegenden Interview hier in Regensburg bei der Mittelbayerischen Zeitung, habe ich schon mal gesagt, dass wenn man eine Gesellschaft auf einen Krieg vorbereiten will, dann ist es sehr, sehr gut, wenn man die Leute gegeneinander aufbringt, wenn man die Menschen spaltet. Weil wenn sich die Leute alle gegenseitig hassen, dann sind sie natürlich ganz anders motiviert, gegeneinander zu kämpfen, als wenn sich die Leute alle in Frieden und Einigkeit befinden. Erinnern Sie sich an die Zeit früher, wo man gesagt hat, es ist Krieg, aber keiner geht hin. Wir kommen also aus einer sehr pazifistischen Ära und landen jetzt plötzlich in den 2025er Jahre in einer Ära, wo man also erstmal die Gesellschaft komplett aufgerüttelt wurde. Es werden jetzt Unterschiede gemacht zwischen Heterosexuellen und Homosexuellen und Metasexuellen und ich weiß nicht was für. Also plötzlich wird das Schlafzimmer, die sexuelle Präferenzen werden zum Politikum. Das ist natürlich auch eine gute Methode, um Leute gegeneinander aufzubringen und um kleine Interessensgrüppchen zu bilden. Oder auch die ganze Klima. Das ganze Thema Klima ist ja auch ein ideales Vehikel, wenn man Leute aufeinander losjagen will. Weil der eine glaubt das, der andere glaubt es nicht. Die Wissenschaft ist gespalten. Diejenigen, die es anders sehen als der Mainstream, trauen sich nur jetzt langsam, wenn sie in die Pension gehen, aus dem Schützengraben raus und sagen, halt, das haben wir damals nur gesagt, weil damit große Gelder verbunden waren. In Wirklichkeit stimmt das so alles gar nicht. Es hat aber gedauert, weil solange die in Amt und Würden waren, wollten sie natürlich zu Vorträgen eingeladen werden, wollten natürlich auch staatliche Subventionen für ihre Forschungsprojekte und. Also sind absolut abhängig. Das heißt, sie haben ständig irgendwelche Themen, die Menschen nicht zusammenbringen, sondern auseinander dividieren. Auch klassisch ist der Rassismus. Weil wenn sie ständig darüber nachdenken müssen, was sie sagen dürfen, wenn sie mit einem Menschen zusammen sind, der aus einem anderen Land, einem anderen Kontinent, einer anderen Hautfarbe, dann können sie gar nicht mehr unbefangen miteinander umgehen. Und das ist der beste Moment, eine Spaltung. Weil wenn man schon so vorsichtig ist, dann spaltet man die Leute. Dann trauen sich die Gelben nur mit den Gelben, die Schwarzen nur mit den Schwarzen, die Weißen nur mit den Weißen. Dann ist das alles schon. Das war ja vor 30 Jahren überhaupt nicht der Fall. Natürlich muss man sagen, hatten wir hier in Deutschland überhaupt fast keine Afrikaner. Aber die Deutschen waren das reisewütigste Land der Welt mit den Engländern. Also die Deutschen haben sie überall auf der Welt gefunden und da war mit nicht Rassismus. Das kann man ja auch in den Kolonien erkennen. Die lieben uns ja heute noch in den ehemaligen deutschen Kolonien. Die sind ganz stolz darauf, dass die Deutschen bei ihnen waren. Also insofern die Spaltung und der Spaltpilz, den in die Gesellschaft zu bringen, das ist lanciert, da ist ein politischer Wille dahinter.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Und was können die Bürger konkret dagegen tun, um sich dieser Spaltung nicht mehr auszusetzen, gegenzuwirken? Ich meine, Sie haben Krieg angesprochen, Sie haben die Klimadebatte angesprochen, Rassismus haben Sie erwähnt. Ich denke, Migration ist auch ein Punkt, wo die Gesellschaft gerade massiv gespalten wird. Wie soll sich der Bürger Ihrer Meinung nach verhalten? Gibt es auch da Tipps in Ihrem Buch?
Ja, natürlich gibt es ja Tipps. Und zwar, wie wir auch bei jeder guten Erziehung lernt man, dass wir alle Schwestern und Brüdern sind und dass man mit jedem Menschen mit Respekt und Anstand behandeln soll. Natürlich müssen wir aber auch auf unsere Politiker hinwirken, dass die dafür sorgen, dass wir nicht überfordert werden von der Migration und überrollt werden, denn das schafft ja auch unsere Polizei nicht mehr. Die Kriminalität ist ja so brutal gestiegen, weil man eben durch die illegale Einwanderung die komplette Kontrolle verloren hat, wer zu uns ins Land kommt. Wenn es eine geregelte Immigration wäre, wo man auch nach Berufsgruppen aussucht und sich mit den Staaten genau abspricht, was, wer, wann, wo kommt, dann ist es eine gute Befruchtung für jedes Land. Aber wenn die Leute animiert werden oder auch, wie soll ich sagen, von NGOs geraten bekommen, ihre Pässe wegzuschmeißen und wir wissen überhaupt nicht, wer zu uns kommt, dann lockt man, das sind die falschen Lockmittel. Mhm. Dann ist es eine gescheiterte Immigration und ich glaube, auch da steckt politischer Wille dahinter, denn sonst hätte man das ja so nicht zugelassen.
Wer Sie kennt, werte Fürstin, der weiß um Ihre Liebe zur Meinungsfreiheit. Die ist Ihnen eminent wichtig. Haben wir eine solche noch in Deutschland? Und leben die Deutschen noch in einer Demokratie? Und was empfehlen Sie in diesen Bereichen unseren Politikern, um die Zustände zu verbessern?
Also natürlich haben wir Meinungsfreiheit. Sonst könnte ich ja hier nicht mit Ihnen frei reden. Und wir haben auch eine Demokratie. Aber man muss den Menschen bewusst machen, dass das ein Dauerzustand ist, für den man nichts tun muss. Man muss für den Erhalt der Freiheit, der persönlichen Freiheit, der finanziellen Freiheit, muss man kämpfen. Das ist kein vertraglich gesichertes Modell, das über alle Generationen hinweg selbstverständlich ist, sondern das muss jede Generation neu für sich, ja, herausschlagen bei der politischen Klasse, bei der herrschenden Klasse. Weil das ist doch klar, dass die herrschende Klasse möchte mehr Kontrolle. Das war zu allen Zeiten so. Wenn wir Geschichte lesen, Mittelalter, junge Neuzeit, dann wissen wir, dass die Herrscher immer zu allen Zeiten das Bestreben hatten, so viel wie möglich Kontrolle über das Volk auszuüben. Und die große Errungenschaft der Demokratie war ja, dass das Volk der Souverän ist. Und jetzt, wenn der Souverän natürlich schläft, wir haben natürlich sehr schöne, satte Jahre gehabt. Ich sag oft, wenn die Leute sich ärgern und sagen, warum ist das, geht das alles so schief und warum will keiner mehr dies, will keiner mehr das, dann sage ich, ja, das ist aber auch der Preis für 80 Jahre Frieden. Wir haben jetzt 80 Jahre Frieden und Wohlstand und wir sind halt auch ein bisschen übersättigt und im Westen auch ein Stück weit degeneriert. Und diese Degenerationserscheinung, die merken Sie ja, wenn darüber diskutiert wird, ob jetzt Männer, die als Frauen verkleidet sind, in Frauentoiletten dürfen. Also wenn Sie sich überlegen, wie viel über dieses Thema gesprochen, gefilmt und geworben wurde, dann sagen Sie, wenn Sie jetzt aus der Vogelsperspektive gucken und sagen, womit beschäftigen sich die Leute, dann merken Sie, okay, denen geht's zu gut.
Als ich Ihr Buch gelesen habe, sprang mir sogleich die Seite 6 ins Auge. Ich vermute mal, Ihr Buch war bereits fertig, als Sie sich noch entschlossen haben, diesen Exkurs hinzuzufügen. Es geht um die Vorkommnisse um die diesjährigen Schlossfestspiele in Regensburg. Sie hatten Alice Weidel eingeladen, doch Vicky Leandros wollte diese nicht im Publikum und der Caterer wollte die AfD-Chefin nicht in seinem Gastbereich sitzen haben. Steht dieser Zwischenfall symbolisch für den Verfall des gesunden Menschenverstandes und mangelnder Toleranz?
Nein, dieser Fall steht symbolisch dafür, dass die Menschen alle das Bedürfnis haben, im allgemeinen Strom zu schwimmen und einen vorauseilenden Gehorsam zu dienen. Man sagt auch Mainstream-Kompatibilität. Man möchte nicht anecken, man möchte beliebt sein. Auf Englisch gibt es auch das schöne Wort Virtual Signaling, Greenwashing, Pinkwashing. Man möchte einfach zeigen, ich gehe mit der Zeit und ich sage das, was alle hören wollen. Und ich möchte vor allen Dingen, wenn man im Showbusiness tätig ist, möchte man natürlich auch maximale Aufmerksamkeit haben. Das kann man ja verstehen. Aus meiner Perspektive, was hier nicht so gut war, war, dass eben in den Behörden Leute gepetzt haben. Es war eine private Veranstaltung. Also das hätte wegen mir niemand mitkriegen müssen. Und die in die Öffentlichkeit gebracht haben, die sich darüber empört haben, dann hätte ich doch gesagt, dann schreib doch da nicht drüber, wenn es empörend ist. Damit gibt dir doch der Person viel mehr Aufmerksamkeit. Aber es geht eben auch um den Skandal. Man möchte auf Teufel komm raus einen Skandal produzieren und dass eine private Veranstaltung, eine private Einladung, jetzt schon, soweit ist das ein Skandal provoziert, sieht man mal, mit was wir uns beschäftigen. Wir beschäftigen uns nicht mit den wesentlichen Dingen, wir beschäftigen uns mit Nebensächlichkeiten und Banalitäten.
Wir werden gleich nochmal auf die von Ihnen erwähnte Alice Weidel zu sprechen kommen. Zuvor möchte ich nochmal ganz kurz auf die Schlossfestspiele zurückkommen. Ich habe ja viele Jahre vor den Toren Regensburgs gelebt und ich kenne diese Schlossfestspiele, habe sie stets in guter Erinnerung. In diesem Jahr haben ja sogar Menschen vor den Toren gegen sie protestiert. Ich selbst habe mir die Veranstaltung gegeben mit Chris de Burgh, so seine letzte Tournee hätte er vielleicht auch schon früher machen können. Und als er dann die Ukraine-Flagge über seinen Flügel legte, sah ich mich genötigt, in der dritten Reihe sitzend aufzustehen und die Veranstaltung zu verlassen, weil ich glaube, dass es kein gutes Zeichen ist, solche Veranstaltungen zu politisieren. Haben Sie als Schlossherrin nicht auch die Möglichkeit, auf Caterer oder Veranstalter oder auf Künstler einzuwirken und zu sagen, lasst bitte die Politik aus dem Spiel und lasst uns einfach die Kultur in den Mittelpunkt dieser Veranstaltung stellen?
Ja, das wäre natürlich das Richtige. Und vor allen Dingen ist es ja auch gemein, wenn man den Künstlern den Druck aufbürdet, weil der Druck kommt ja oftmals auch von deren Agenturen. Und die Agenturen, wir wissen nicht, ob die auch staatliche Gelder bekommen. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, der Druck ist da. Und die wollen dann auch dem Druck nachgeben. Also ich würde sagen, jeder Künstler sollte die Freiheit haben, dass er sich nicht politisch äußern muss. Und wenn er sich dennoch politisch äußern will, dann muss man ihm das lassen. Aber ich Ich selber finde das Quatsch. Also ich würde mich auch lieber mit Künstlern arbeiten, die das Politische weglassen. Weil man hat das ja in der Nazizeit gesehen. Hinterher wurden dann lauter Leute, denken Sie an die Leni Riefenstahl. Die Leni Riefenstahl hat unter dem Makel gelitten ihr ganzes Leben, dass sie für den Führer fotografiert und gefilmt hat. Und sie sagt einfach, ich war Künstlerin, ich habe halt Aufträge angenommen und habe die Aufträge abgearbeitet. Aber ich war nie Nazi selber, ich habe mich nie für die Nazis eingesetzt. Und über mich gibt es auch keine Glorifizierung der Nazis oder irgendwas, sondern ich habe halt meine Arbeit gemacht. Aber trotzdem hat sie ihr ganzes Leben lang mit dem Vorwurf leben müssen, dass sie eine Nazi-Künstlerin war. Das würde man doch lieber den Menschen heute ersparen.
Also schreiben wir den Künstlern bei den Schlossfestspielen ins Etikettenbuch: Finger weg von der Politik, konzentriert euch auf eure Kunst. Trotz aller Kritik, werte Fürstin, rufen Sie in Ihrem Buch zu Glaube, Optimismus und Lebensfreude auf. Schwächen sollen in Stärken verwandelt werden. Das klingt erstmal hervorragend. Wie stellen Sie sich die konkrete Umsetzung vor?
Ja, das gilt ja für jedes Feld. Man kann auch in jedem Feld aus einer Schwäche eine Stärke machen, indem man erstmal zur Schwäche steht und sie identifiziert. Und wenn man sie identifiziert, dann kann man sich fragen, kann ich das noch ändern? Oder soll das Teil meines Selbst sein? Was ist besser für mich? Und mit dieser Analyse fängt alles an. Und ich glaube zum Beispiel gerade Europa, die Heterogenität Europas, wird immer gesagt, ja, Europa muss alles gemeinsam und alles gleich. Wenn man so rangeht, wird man nie zum Erfolg kommen. Die Stärke Europas und das Attraktive an Europa ist ja ihre Heterogenität. Sie müssen mal vorstellen, wenn Sie 150 Kilometer fahren, haben Sie schon einen anderen Dialekt. Womöglich haben Sie auch andere Tracht. Womöglich gibt es auch andere Essspezialitäten. Es gibt also das Unterschiedliche in Europa. Dass das regional so starke, das ist eine Stärke. Und woran merken wir, dass das eine Stärke ist? Weil wir der einzige Kontinent auf der Welt sind, der von der ganzen Welt begehrt und besucht wird. Die Chinesen kommen und schauen sich unsere Schlösser und Kathedralen an. Ganz Asien kommt zu uns wegen der Vielfalt. Und die Amerikaner genauso. Und ich habe neulich mit einer Chinesin gesprochen, die in einem sehr, sehr eleganten Parfümladen in Paris gearbeitet hat, nämlich bei Dior. Und dann habe ich sie gefragt, warum sie so gerne in Paris ist oder in Europa. Und dann sagt sie, für sie ist das Schönste an Europa, dass bei uns alle anders sind und sich alle anders kleiden und dass alles unterschiedlich ist. Und das wäre in China nicht so. Genauso ist es in Amerika. In Amerika ist auch fast alles gleich. Also es ist einfach ein Einwanderungsland und die haben sich halt, aber die Supermärkte sind gleich, es ist einfach uniform und bei uns ist nichts uniform und deswegen lieben die Menschen Europa und kommen zu uns und Schweden ist halt ganz anders wie Italien, Spanien ist ganz anders wie Dänemark und Russland gehört ja auch zu Europa, also insofern. Oder nehmen Sie Bulgarien, nehmen Sie den ganzen Osten. Wir haben diese schönen regionalen Unterschiede. Die sollten wir pflegen und kultivieren und nicht auf Teufel komm raus, diese Gleichmacherei, diese sozialistische Gleichmacherei sollten wir abstellen.
Lebensschule mit Fürstin Gloria von Turnotaxis, wie schön. Ich habe die provokante These aufgestellt, dass es die Frauen sein werden, die diese Welt wieder vom Kopf auf die Füße stellen werden. Frauen, behaupte ich, bringen oft mehr Fürsorge, Empathie und Gemeinschaftsorientierung ein. Das ist insbesondere für die Entschärfung von Konflikten bedeutsam. Mich interessiert Ihre Meinung dazu, werte Fürstin. Machen Frauen am Ende den Unterschied und bringen auch die Männer dazu, sich wieder auf traditionelle Werte zu besinnen und gemeinsam die Rückkehr zur Normalität zu ermöglichen?
Also ich bin ja persönlich, ich bin schon sehr davon überzeugt, dass die Frauen sehr stark sind und auch sehr viel können und manche Dinge auch besser können als die Männer. Aber ich bin dagegen, das zu verallgemeinern, weil ich einfach gesehen habe, dass es sowohl bei den Männern ganz geniale Typen gibt und auch bei den Frauen ganz geniale Typen. Also ich würde sagen, gerade die Mischung, das Kompatible, dass die Zusammenarbeit zwischen Mann und Frau, auch das ist wieder die natürliche, das ist zurück zur Natur. Mann und Frau als Symbiose Das ist das Erfolgsrezept. Das, wo die Frau besser ist, das muss man die Frau machen lassen. Und da, wo der Mann besser ist, sollte man den Mann wirken lassen. Und auch hier hat man meiner Ansicht nach große Fehler gemacht, dass man nämlich in der Vergangenheit und in die Gegenwart hinein den Frauen auch Arbeiten schmackhaft gemacht hat, aufgebürdet, die eigentlich für die Männer sind. Und man hat ihnen das zwar schmackhaft gemacht, aber was ist das Ergebnis? Dass die Frau dann die doppelte Arbeit macht, weil sie macht die Arbeit vom Mann und die Arbeit von der Frau mit. Und das ist eigentlich nicht im Interesse der Frau. Die Frau sollte dort gefördert werden, wo sie ihre absoluten Stärken hat. Und man sollte sie nicht überlasten, weil Frauen haben, weil sie so stark sind und weil sie so klug sind, eben auch die Möglichkeit, doppelt und dreifach mehr zu arbeiten als die Männer. Sie sehen ja, Frauen werden weniger krank, Frauen werden älter und Frauen haben einfach ein sehr gutes Durchhaltevermögen. Und das darf man nicht überstrapazieren. Deswegen bin ich dafür, dass wir da ein bisschen natürlicher wieder zur Natur zurückkehren.
Die Symbiose aus Mann und Frau. Ich selbst schließe weitestgehend Frauen aus der Politik aus, wenn es um positive Veränderungen in unserem Land geht. Denn zu schlecht sind meine Erfahrungen der letzten 2 Jahrzehnte mit Merkel, von der Leyen, Baerbock und Co. Eine große Hoffnungsträgerin ist für viele Menschen jedoch Alice Weidel. Sie kennen sie persönlich. Kann Frau Weidel gemeinsam mit ihrer Partei für eine tatsächliche Zeitenwende sorgen?
Also man muss ja den Leuten jedenfalls mal eine Chance geben und sie aus der Schmuddelecke rausholen und diese Brandmauer einreißen. Weil diese Brandmauer, den müsste man ja auch dann gegen die Linken hochziehen. Aber die Linken dürfen eben alles und die Rechten nichts. Das ist also wie in der Schule, war das auch schon so, die Krawall machen und den Unterricht immer stören, die werden ganz anders behandelt als die, die brav vorne sitzen und immer Hausaufgaben machen und pünktlich in der Schule sind. Wenn die einmal aufmucken, haben die sofort einen Eintrag im Klassenbuch. Also diese Ungerechtigkeit, die ich schon in der Schule gemerkt habe, die findet ja auch im Erwachsenenleben statt. Also ich finde, diese Brandmauer muss weg und man muss die Menschen im politischen Diskurs auf Augenhöhe begegnen und die Probleme anpacken und sich nicht mit irgendwelchen Vorurteilen befassen. Ob die das können, das müssen die zeigen. Die müssen sich auch unter Beweis stellen. Ich meine, in der Opposition kann man sagen, was man will. Aber wenn man dann mal irgendwo regiert, dann kann man erst sehen, ob die Leute in der Lage sind, das zu erfüllen, was sie versprochen haben. Ob Mann oder Frau, wie gesagt, ich bin da nicht so sexistisch unterwegs. Mir ist es egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Hauptsache tüchtig und durchsetzungsfähig und vor allen Dingen ohne Angst.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf-eins.
Mal unabhängig von Alice Weidel, liebe Fürstin, inspirieren Sie uns mal ein bisschen. Welche Frauen würden Sie sich in verantwortungsvoller Position für Deutschland wünschen in der derzeitigen Situation? Ich bin mir durchaus bewusst, dass dies keine einfache, eher eine komplexe Frage darstellt. Doch wir sind auf der Suche nach jenen Frauen, die den positiven Unterschied machen. Wer fällt Ihnen dazu spontan ein?
Also das ist für mich extrem schwierig zu sagen, weil Sie kennen das ja von der Personalsuche. Wir suchen alle Personal. Wir haben alle keine Leute. Wir haben viel zu viel Bürgergeld unterwegs. Die Leute haben nur noch ein Incentive oder einen Ansporn, schwarz zu arbeiten, weil sie sonst für die Arbeit, die sie tun, genauso wenig, also sie bekommen das gleiche Geld wie im Bürgergeld. Also lohnt es sich für sie gar nicht, offiziell zu arbeiten. Sie kassieren das Bürgergeld und wenn sie sich was dazu verdienen wollen, dann wollen sie das schwarz machen. Und das ist schlecht für die Volkswirtschaft. Das ist schlecht für uns alle, weil wir wollen ja unsere Leute, wir müssen unsere Leute, wir dürfen unseren Menschen nicht schwarze Arbeit anbieten. Damit macht man sich ja strafbar. Aber es machen trotzdem viele und es ist sehr gefährlich. Aber was ich dringend rate, ist, die Augen aufzuhalten und auch Talente zu entdecken und Talente zu unterstützen. Aber ich bin zu wenig im politischen Raum unterwegs, um Ihnen sagen zu können, da bei der CSU schlummert ein großes Talent und der hat man noch nicht den nötigen Auftrieb gegeben oder in einer anderen Partei. Das kann ich einfach nicht sehen. Ich sehe da jetzt. Ich bin auch nicht die Agentur, die auf der Suche ist. Deswegen, ich kann Ihnen keinen Namen sagen. Ich wüsste niemand.
Wie ist denn Ihr Gefühl bei Alice Weidel? Was sagt Ihre Intuition?
Ja, meine Intuition sagt mir, dass hier jemand ist, der enorm nach vorne strebt und mitmischen will und mitgestalten will. Überhaupt, dass das Personaltableau der AfD rekrutiert sich ja zum großen Teil aus Menschen, die alle einen Beruf haben, die einen Beruf gelernt, zu Ende gelernt und einen Beruf ausgeübt haben oder auch zu Ende studiert. Und also das sind alles Leute, die im Leben stehen. Das ist schon mal nicht schlecht. Also nicht ein Berufspolitiker, der ein abgebrochenes Studium hat und dann vom abgebrochenen Studium in der Zeitarbeit war und dann in die Politik gewechselt ist. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Und wie gesagt, ich kann das nicht verstehen, warum diese Brandmauer dauernd sein muss. Ich verstehe es wirklich nicht, weil warum hat man keine Brandmauer zur Mauerschützenpartei? Ich meine, die ehemalige SED ist nahtlos in die Linke übergegangen. Das waren immerhin die Mauerschützen. Und kein Mensch weiß bis heute, wo das große SED-Vermögen ist. Das mussten die auch nicht aufdecken. Aber diese Partei ist da und da gibt es keine Brandmauer. Obwohl die Menschen umgebracht haben, und zwar bis vor kurzem. Die anderen, die viel zu jung sind, um Nazis zu sein, weil die Nazis ja schon lange tot sind, weil war der letzte Politiker, der als Nazi beschuldigt worden ist, das war der Filbinger. Also ich meine, das ist ja wahnsinnig lange her. Ja, gibt's aber eine Brandmauer bei denen. Warum, weiß ich auch nicht. Aber ich kann nur sagen, es ist in der Kirche ähnlich, das habe ich auch im Buch geschrieben. In der Kirche ist es so, dass die alte Liturgie wollen und die Priester, die noch als Priester zu erkennen sind auf der Straße, die werden gemobbt von denen, die eben modern sind und eben eine ganz neue Form des Katholizismus, am besten noch mit Regenbogenfahne unterwegs sind. Die mobben sich auch, die mobben die Rechten genauso in der Kirche. Also das ist also nicht nur in der Politik so, sondern es ist in der Kirche genauso.
Kehren wir nochmal zu Ihrem Buch zurück. Meine vorletzte Frage zielt auf mögliche Reaktionen auf dieses Buch ab. Sie haben eingangs schon gesagt, die einen werden sagen, oh, die ist gar nicht so. Die anderen werden sagen, die ist noch weitaus schlimmer. Hören Sie schon die selbsternannten Literaturkritiker mit den Hufen scharren und Ihr Buch verreißen?
Glaube nicht. Das glaube ich nicht. Also wenn das Buch verrissen wird, ist es im Theater ist es so, dass jede Kritik ist willkommen. Und das gilt für mich genauso. Also insofern, ich bin lieber unerhört als ungehört.
Ein gutes Statement. Zum guten Schluss meine derzeitige Lieblingsfrage. Was, liebe Fürstin, empfehlen Sie den Menschen, um die notwendigen Veränderungen in Deutschland zu forcieren? Sollten auch diese lieber unerhört als ungehört sein?
Absolut. Man soll sich Gehör verschaffen, man soll seine Meinung sagen, man soll sich im Bekanntenkreis äußern, man soll versuchen, Gruppen zu bilden. Und am besten hat man es ja gesehen in der Corona-Krise. Da hat man dann ja gesehen, wie man gegängelt wurde und wie man eben auf die falsche Fährte geführt wurde. Und das darf uns nicht nochmal passieren. Und deswegen, Holzauge, sei wachsam und fang bei dir zu Hause an. Und versuch mit guten Argumenten die Schlacht zu gewinnen.
Das ist so ungefähr das, was auch Ihr guter Bekannte, der Kommunikationswissenschaftler Professor Norbert Bolz gesagt hat. Fang in deinem Umfeld an, sprech mit deinen Nachbarn am Gartenzaun und kläre auf. Liebe Fürstin, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch, wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zukunft mit Ihrem Buch und weiterhin diese Offenheit, diese Ehrlichkeit bei Ihren Statements.
Herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht.
Nun wissen Sie, liebe Zuschauer, was Ihnen Fürstin Gloria von Thurn und Taxis empfiehlt und wie sie über meine These denkt, dass es die Frauen sein werden, die den aktuellen Irrsinn stoppen und das Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen werden. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es am Ende zwingend das Zusammenspiel zwischen Frauen und Männern bedarf. Doch erwarte ich persönlich die entscheidenden Impulse, und darum geht es mir in meiner These, zum jetzigen Zeitpunkt eher von der weiblichen Seite. Das war bei Thomas Berthold so, der von seiner Frau Britta die klare Aufforderung erhielt, seine Popularität einzubringen und bei den Querdenker-Demonstrationen auf die Bühne zu gehen. Mit Eva Herrmann haben wir eine weitere Frau, die nicht nur seit Jahren großartige Aufklärungsarbeit leistet, sie hat ihren Mann Andreas Popp peu à peu ebenfalls dazu gebracht, sich stärker zu engagieren und sein profundes Wissen für die Menschheitsfamilie einzubringen. Auch Elsa Mittmannsgruber spielt als Frau an der Seite von auf einen Chefredakteur Stefan Magnet eine bedeutsame Rolle. Sie war es, die ihrem Mann die Vision des Alternativ-WEF für eine bessere Zukunft aufgezeigt hat. Am Ende haben sie dieses Vorhaben gemeinsam umgesetzt und etwas auf den Weg gebracht, was bei der Rückkehr zur Normalität durchaus so etwas wie das Zünglein an der Waage sein kann. Interessant ist auch, dass es die Frau von Alice Weidel war, die Alice aufforderte, ein Parteiamt und somit unmittelbare Verantwortung in der AfD zu übernehmen. Sie drohte gar damit, ihre Koffer zu packen, wenn Alice dieser Aufforderung nicht Folge leisten würde. Möglicherweise ist das doch auch eine Option für Sie, meine Damen. Sagen Sie Ihrem Ehemann, dass auch er endlich ins Handeln kommen und Gesicht zeigen darf. Fordern Sie ihn auf, sich zunächst auf kommunaler Ebene politisch zu engagieren und nicht nur länger über die Umstände zu schimpfen. Er darf jetzt aktiv dazu beitragen, dass das Volk wieder zum Souverän wird. Vielleicht hilft es auch, damit zu drohen, die Koffer zu packen, doch ich denke, das sollten Sie individuell entscheiden. Und wenn Sie selbst noch eine Aufgabe für sich suchen, dann habe ich auf der Zielgeraden dieser Sendung noch einige inspirierende Empfehlungen für Sie. Frauenpower pur ist zum Beispiel eine Beate Bahner. Sie hatte als Fachanwältin für Medizinrecht über Jahre die Seite der Pharmaindustrie vertreten. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie klärt sie unentwegt über die Machenschaften der WHO auf. Zudem hat sie vor kurzem auch ein sehr interessantes Werk über die Masernimpfung veröffentlicht, mit dem Ziel, ganz konkret besorgte Eltern aufzuklären. Ich bin zutiefst überzeugt davon, was Beate Bahner kann, können noch viel mehr Frauen. Inspiration pur ist auch eine Dr. Maria Hubmer-Mock, die als Ärztin sehr schnell erkannt hat, dass die Pharmaindustrie nicht an der Gesundheit der Menschen interessiert ist, sondern an deren Krankheiten Milliarden verdient. Ich bin mir sicher, es gibt noch viel mehr Ärztinnen, die wie Maria ihre Erkenntnisse teilen sollten. Getreu meinem Motto, was die kann, kann ich auch. Für die jüngere Generation halte ich Frauen wie Michelle Gollan, Annabelle Schunke, Chrissy Rieger oder Naomi Seibt für einen wahren Segen. Sie berichten auf ihren Kanälen auf eine Art und Weise, die mir als sogenannten alten weißen Mann größten Respekt abverlangt. Doch wir benötigen noch mehr von diesen engagierten jungen Damen, die ihren eigenen Kanal starten und ihr Umfeld inspirieren. so wie auch einst die großartige Milena Preradovic ihre, nennen wir es mal, zweite Karriere auf diesem Weg begann und heute die Grande Dame des wahren Journalismus ist. Ihr Interview mit Wolfgang Wodak weckte Millionen Menschen auf und rettete unter Garantie unzählige Leben. Ich könnte diese Aufzählung noch stundenlang fortführen. Am Ende ist meine Botschaft an die Frauen dieser Welt immer die gleiche. Wir benötigen dringend mehr von jenen, die ihren Mut in beide Hände nehmen und aktiv mithelfen, das Blatt zu wenden. Während ich diese Gedanken gerade formuliere, fühle ich mich regelrecht inspiriert, exakt zu diesem Thema ein Buch zu veröffentlichen. Mit dem Titel »Was die kann, kann ich auch«. Ein Buch von Frauen für Frauen. Mutmachend, inspirierend und durch die Bank positiv. So wie auch diese heutige Sendung hoffentlich wieder jede Menge positive Aspekte für Sie bereitgehalten hat, liebe Zuschauer, wenn Ihnen das Gespräch mit Fürstin Gloria von Ton und Taxis gefallen hat, dann teilen Sie diese Folge bitte in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Und um der Zensur und dem Shadowbanning zu entgehen, kopieren Sie einfach den Link in Ihrem Browser und teilen Sie diesen per WhatsApp, Telegram und anderen Messenger-Diensten. Jeder Klick, jeder Daumen zählt, um die Meinungsfreiheit zu verteidigen, zu erhalten. Gespannt bin ich auch auf Ihre Kommentare zu meiner zweifellos provokanten These, dass es die Frauen sein werden, die diese Welt wieder zu einem besseren Ort machen werden. Und meine obligatorische Bitte darf ich sicherlich auch noch äußern, wenn Sie am Ende des Monats noch etwas Geld übrig haben, freue ich mich sehr über Ihre Unterstützung. Möglicherweise mit einem Einkauf im Auf1-Shop. Dort finden Sie auch das neue Buch der Fürstin, Lieber unerhört als ungehört. Vielleicht im Paket mit dem T-Shirt, gesichert unbequem. Ich schließe mit einem herzlichen Dank fürs Zuschauen und meiner obligatorischen Empfehlung. Bleiben Sie senkrecht.